Wir hören auf den Predigtext für den heutigen Sonntag und sind in Kapitel 20 in der Auslegung der Johannes-Offenbarung angekommen. Dort sind es die Verse 11 bis 15. Johannes schreibt: Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Himmlischer Vater, in Jesus Christus, hab ganz herzlichen Dank, dass wir an diesem Morgen hier zusammen sein können, dass wir mit allen Generationen hier in diesem Haus sein dürfen, dass wir dir die Ehre geben können mit unseren Liedern, mit unserem Beten, dass wir in dieser Gemeinschaft diesen Tag erleben können. Wir danken dir jetzt auch für deine Worte, die du uns gegeben hast. Und wir bitten dich, dass du die Wirksamkeit deines Heiligen Geistes, auch dieses Wort, das wir gelesen haben und jetzt ausgelegt bekommen, sich mit unserem Leben und unserem Nachfolgesein verbindet. Hab ganz herzlichen Dank, dass du dadurch dazu Norbert Rose segnest. Und wir bitten dich, dass du ihn ausrüstest mit dem, was er auch für diesen Dienst benötigt. Hab Dank, dass das nicht nur für uns, die Erwachsenen, gilt, sondern in gleicher Weise auch für unsere Kinder in den verschiedenen Kindergottesdienstprogrammen. Wir vertrauen und befehlen sie dir und deiner Wirksamkeit an. Hab herzlichen Dank, dass du der Herr und Gott bist, der über alle Bereiche, alle Systeme der Richter und der Herr sein wird. Und wir danken dir, dass wir den einen kennen, der Rettung ist. Herr Jesus, wir loben dich, wir beten dich an und wir freuen uns an dir. Du bist unser Herr und unser Gott. Gelobt seist du hier in unserer Mitte. Amen.
Ich hätte es Ihnen gerne leicht gemacht, aber es ist nicht leicht und es wird auch nicht leicht mit diesem Abschnitt. Offenbarung 20, wir kommen in die Schlussrunde, langsam Endspurt in der Offenbarung. Wir stehen an dem Punkt, wo wir am Ende des tausendjährigen Reiches sind. Das ist wichtig, das deutlich zu sehen. In 20, 4 und 5 hieß es von der ersten Auferstehung, die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Zeichen, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Und an diesem Punkt befinden wir uns jetzt, am Ende dieser 1000 Jahre, am Ende des tausendjährigen Reiches. Und wenn wir noch einmal etwas hören aus einem Psalm, den wir ja miteinander auch gebetet haben, der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Das ist ein Lobgesang, das ist ein Jubel, der hier sichtbar wird, auch in Psalm 96, wo es ja um sein Gericht geht. Wir werden noch sehen, warum das so ist. Das Thema für heute Morgen, das wird ein Staunen geben. Vielleicht haben manche noch das Lied von Manfred Siebald im Ohr. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Sie merken, das kann ich sogar auswendig. Eines der wenigen Lieder, die ich tatsächlich noch auswendig kann. Das wird ein Staunen geben. Und die Frage, ist das eine Drohung oder ist das eine Verheißung? Es wird ein Staunen geben. Werden wir staunen über das große Heil oder werden wir staunen, dass noch viel weniger das Ziel erreichen werden, als wir vielleicht gedacht haben? Menschen, von denen wir möglicherweise gedacht haben, dass sie auf jeden Fall dabei sein müssten, große Namen, die nicht mehr gefunden werden, oder dass Namen im Buch des Lebens gefunden werden, mit denen keiner gerechnet hat. Sie könnten Matthäus 25 lesen, da würden Sie Ähnliches feststellen. Aber wir müssen es einordnen, wohin das eigentlich gehört. Da werden viele Bücher aufgetan. Es klingt ein wenig nach einem himmlischen Verwaltungsapparat. Wir haben noch manche Aktenberge der Stasi vor Augen, die da ausgeräumt wurden, wo alles gesammelt wurde, was irgendwie etwas aussagte über einen Menschen. Milliarden von Büchern, Milliarden an Lebensgeschichten, Milliarden von kompletten Biografien. Und daneben, neben diesen Milliarden, also das ist meine Schätzung mal, Milliarden oder was auch immer an Büchern, und ein Buch nur daneben. Das könnte man fast übersehen. Ein Buch des Lebens und schon dieses Verhältnis, diese Relation, die vielen Bücher und das eine Buch müsste uns eigentlich, könnte uns möglicherweise sehr unruhig machen. Auch die Frage, ist das nicht ein bisschen zu einfach gedacht für gebildete Menschen unseres Jahrhunderts mit diesem weißen Thron? Kann man sich sowas vorstellen? Ist das nicht zu einfach gedacht, dass jedes Leben, jede Biografie, jedes Verhalten und Handeln noch einmal benannt werden wird? Jede Gewalt, jeder Missbrauch, jeder Betrug, jede Lüge oder wie wir bei Jesus hören, sogar jedes Wort, das wir einmal gesagt haben, vor allem jedes unnütze Wort, das wir geredet haben, aber natürlich auch die guten Worte, die heilsamen Worte, die ja nicht verloren sind, sondern die ihre Wirkung haben, die einen Segen vielleicht irgendwo verbreitet haben. In Zeiten von Microsoft und Google und anderen großen Namen, die wir jeden Tag irgendwo hören, nutzen, damit zu tun haben, wundert uns das eigentlich gar nicht, dass nahezu alles irgendwie dokumentiert wird. Alles. Ob Sie das merken oder nicht, ob Sie das wissen oder nicht, aber was wir den ganzen Tag so machen, vor allem am Computer, am Handy, alles wird irgendwo erfasst. Was wir jeden Tag machen, wo wir unterwegs sind, verlassen sich darauf, das wird irgendwo registriert, gesammelt, gespeichert. Wir sind gläserne Menschen. Ich bin dafür gar kein Fachmann. Da hinten sitzen Fachleute dafür. Die können viel mehr dazu sagen. Aber so weit haben wir es verstanden. Ich las in den letzten Tagen eine Meldung, dass zurzeit gerade Millionen von Büchern aufgekauft werden. Also von natürlich guten Büchern, nicht der ganze Schrott, den es auch noch gibt, sondern Millionen von qualitativ hochwertigen Büchern. Die werden gesammelt, die werden aufgeschnitten, die werden mit Hochleistungsscannern eingelesen, damit alles, was man irgendwo schon mal gewusst hat, irgendwo gespeichert werden kann, gelesen werden kann, nicht von uns gelesen, sondern von KI. KI muss noch lesen, KI muss auch noch lernen, KI muss in die Schule gehen und KI kann das viel schneller als wir. Das wird eingescannt, gelesen, gespeichert und schon ist es da und dann wird es verglichen und muss irgendwie abgeglichen werden. Daten und Inhalte, Sprachen, Verknüpfungen, alles, was jemals gewusst wurde, wird nun gesammelt. Wer das mal, also manche machen das ja schon jeden Tag, aber wer das mal ausprobiert, der wird sich wundern darüber, was da alles schon möglich ist. Und zwar, wozu Sie normalerweise 5 oder 6 oder 7 Stunden brauchen, das dauert keine 3 Sekunden. Ist schon interessant, wie viel Wissen schon da ist, aber nicht nur das, sondern auch nicht nur Bücher, sondern auch unsere Namen, unsere Klicks im Internet, unsere Interessen, unsere Vorlieben, unsere Neigungen. Alles wird gesammelt, alles wird gespeichert, alles wird miteinander verknüpft. Ist für uns nicht so furchtbar wichtig, außer dass wir aufpassen müssen. Warum ich das sage, ist, was KI kann, das kann der lebendige Gott schon lange. Der braucht auch keinen Scanner, keine Speicher, keine Datensysteme. Dafür ist er der lebendige Gott. Verlassen Sie sich drauf, auch wenn Sie es nicht verstehen. Auch wenn Sie es nicht verstehen. Es geht nichts verloren. Nichts von unseren Worten, nichts von unserem Leid. Es wird nichts unter den Teppich gekehrt, keine Ungerechtigkeit, keine Bosheit, keine Sündenfälle der Geschichte, kein Schwamm drüber, sondern ein Gedächtnis der Lebenden und der Toten. Und wir werden auferstehen als Lebende und Tote und werden vor ihm stehen. Die Frage ist immer noch, an welcher Stelle werden wir vor ihm stehen? Da spielt das heute Morgen eine ganz große und wichtige Rolle. Ein Gedächtnis an die vielen, die vor allem durch ein unerträgliches Leid gegangen sind. Der Gedanke in den Psalmen ist vor allem der, dass niemand untergeht, der in diesem Leben Unerträgliches erlitten hat. Es geht nicht um Spaß am Gericht. Es geht nicht um eine Freude am Zurechtbringen oder Zurechtrücken, muss ich sagen, Zurechtschlagen, sondern es geht um die Freude, dass einmal in dieser Welt Gerechtigkeit geschaffen wird. Und wenn wir an die vielen Gestalten denken, die wir ja automatisch vor Augen haben, die vielen, die Unerträgliches erlitten haben, auch in unserer Zeit, auch an diesem Tag, die vielen, die durch die Kriege gegangen sind, umgekommen sind, alte Männer, Frauen, Kinder, Menschen, die schuldig waren, Menschen, die unschuldig waren. Ja, Sie können sagen, da gibt es ja keine Menschen, die unschuldig waren. Alle sind irgendwie Sünder. Ja, und trotzdem gibt es da große Unterschiede. Menschen, die auch daran schuld sind und Menschen, die einfach nur gelitten haben. Allein die 6 Millionen Juden, die im vergangenen Jahrhundert ihr Leben verloren haben, in unserem Land und drumherum, das wollen wir nicht übersehen. Und auch nicht übergehen, 10 Millionen, die in sinnlosen Kriegen gestorben sind, gequält worden sind, misshandelt wurden. Auch viele, die im Verborgenen viel Misshandlung, viel Gewalt erlebt haben. Und natürlich sich fragen, wird das alles einfach einmal unter den Teppich gekehrt? Wird das nie mehr ans Licht kommen? Wird es einfach nur übergangen werden? Und die ungeborenen Kinder, die nie geboren worden sind, weil sie abgetrieben wurden. Und wir können noch viele andere da hinzufügen. All die vielen, von denen es heißt, dass sie nicht verloren, nicht übersehen sind. Und noch einmal, in den Psalmen gehören die Gerichte zum Evangelium, zur guten Botschaft. Er kommt zu richten das Erdreich, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Wir kennen diesen Satz aus dem Propheten Jesaja: Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Recht geht vor meinem Gott vorbei? Das war die große Not. Er könnte es übersehen haben, wie schlecht es ihnen geht in ihrem Volk. Und die Antwort ist ganz eindeutig: absolut nicht. Und wenn wir Psalm 139 daneben sehen, den wir ja mit der Offenbarung eigentlich gar nicht in eine Linie bringen würden. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Das gilt in gleicher Weise für die, die gelitten haben, und es gilt in selber Weise für die, die für dieses Leiden verantwortlich sind. Alle Tage waren in sein Buch geschrieben. Ich hatte eigentlich vor, die verschiedenen Gerichte noch einmal kurz zu erklären, weil es ja nicht nur ein großes Gericht gibt, wo dann alles zusammengedonnert wird, wie es manche meinen, sondern es gibt verschiedene Gerichte. Ich will sie zumindest kurz genannt haben, damit wir einen Eindruck bekommen. Das erste wäre das Selbstgericht, nämlich die Umkehr und Buße. Das einfachste Gericht, was es geben kann. Nämlich, wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Umkehren, Buße tun und einfach eingestehen, wie elend unser Leben auch ist und war. Und wir brauchen es, dass wir umkehren zu ihm und Vergebung erfahren. Das kürzeste Gericht und einfachste Gericht, das wir eigentlich kennen. Dazu sind wir eingeladen. Das wäre eine Freude, wenn einer Buße tut und umkehrt und zum Leben findet. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Dann gibt es ein Gericht, das klingt für unsere Ohren ein bisschen sonderbar. Das würde Paulus benennen als ein Züchtigungsgericht, ein Erziehungsgericht. Er erzieht seine Gemeinde. Wo Menschen grob fahrlässig abgewichen sind von seinen Wegen, da werden sie nicht gleich verurteilt und herausgenommen, sondern da gibt es auch solche Erziehungswege Gottes, die haben auch Gerichtscharakter. Sie werden durchs Feuer hindurch gerichtet. damit sie leben. Damit sie leben. Ihre Werke werden verbrennen, ihr Leben wird unbedeutend sein, aber sie werden leben. Das ist das Ziel. Auch in den Gerichten gibt es immer noch ein großes, wichtiges Ziel. Dann kennen wir die Gerichte an seinem Volk Israel, wo es in Jesaja 28 heißt, pflügt oder gräbt oder bricht denn ein Ackermann seinen Acker zur Saat immerfort um? Also die Frage ist, hört das mit dem Pflügen denn niemals auf? Macht er einfach aus Spaß immer weiter? Pflügen und nochmal pflügen und nochmal pflügen? Natürlich nicht, sondern das Pflügen geschieht, um dann etwas zu säen und dann auch eine Saat irgendwann, eine Ernte irgendwann einzubringen. Auch das kommt her vom Herrn Zebaoth. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Auch diese Gerichte an seinem Volk Israel haben also einen herrlichen Ausgang, dass da eine Saat heranwächst zu einer Ernte. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Tolle Formulierung. Also nicht gelegentlich zeigt er sich mal als barmherziger Gott und dann wieder als streng richtender Gott, sondern jeden Morgen ist seine Güte, seine Barmherzigkeit neu. Deine Treue ist groß, denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Das heißt, das ist nicht sein eigenes. Das gehört gar nicht zu ihm. Das haben wir ihm aufgezwungen. Das ist ein Problem. Aber es ist nicht seins. Dann kommt das Verstockungsgericht, das vor allem in Israel an seinem Volk sichtbar wird. Manche Ausleger sagen, das ist eigentlich das schlimmste Gericht, weil da wirklich keine Umkehr nach eigener Entscheidung mehr möglich ist. Er spricht nicht mehr, er hilft nicht mehr, er bewahrt nicht mehr, er erhört nicht mehr, er segnet nicht mehr, er ist einfach wie nicht mehr da. Er schweigt. Und er verstärkt noch die Bosheit. Er verstärkt noch die Bosheit im falschen Tun, damit die Bosheit, können in Klammern sagen, endlich offenbar werde, damit sie ans Licht kommt. Beispiel ist Pharao natürlich und dann auch an seinem eigenen Volk Jerusalem. Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Aber ganz wichtig, dann kommt noch einmal das Zitat aus Jesaja 69. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. So lange hält das an, bis ihr das sprecht. Und diese Verstockung dauert jetzt, das wissen wir, schon ungefähr 2000 Jahre. Dann kommt ein fünftes Gericht, Gericht an die Nationen. Ich habe Völker ausgerottet, ihre Burgen verwüstet, ihre Gassen so leer gemacht, dass niemand darauf geht, ihre Städte sind zerstört, dass niemand mehr darin wohnt. Mich sollst du fürchten und dich zurechtweisen lassen. So würde ihre Wohnung nicht ausgerottet und nichts von allem kommen, womit ich sie heimsuchen wollte. Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des Herrn Namen anrufen sollen und ihm einträchtig dienen. Alle Völker, alle Völker. Zephania 3 von Vers 6 bis 9. Und das gehört noch einmal dazu, auch Matthäus 25, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Matthäus 25, vermute ich, ist am Anfang des tausendjährigen Reiches, da sind die Völker noch da, sie werden gerichtet. Und dann kommt das sechste Gericht, nämlich das Weltgericht am Ende dieser tausend Jahre des tausendjährigen Reiches, der große weiße Thron und der, der darauf saß bzw. sitzt, wo es heißt, und alles flieht vor seinem Angesicht, Himmel und Erde, die ganze Schöpfung flieht vor ihm, vor seiner Heiligkeit, vor diesem Licht, vor dieser Gerechtigkeit, vor seiner Wahrheit. Die Kulissen verschwinden, sagt ein Ausleger. Die Kulissen verschwinden, das heißt, keiner hat mehr irgendeinen Ort, an dem er verschwinden könnte. Keiner hat einen Ort, an dem er sich verbergen, verstecken könnte. Es gibt nur noch eines, nämlich diesen großen weißen Thron. Der Mensch, die Völker, die Nationen stehen vollkommen entblößt vor diesem weißen großen Thron Gottes. Nicht einmal der Tod kann sie davor bewahren. Also ich meine nicht sie, sondern sie, die dann hier gemeint sind. Nichts kann sie davon ausnehmen. Der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, selbst das Meer, also die, die irgendwo verloren sind, die irgendwo namenlos untergegangen sind, die vielleicht auch namenlos verscharrt worden sind, verbrannt sind, was auch immer da geschehen sein mag. Auch das Meer gab die Toten heraus. Wieder Psalm 139, auch wenn das dort ganz anders klingt, nämlich wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht, führe ich gen Himmel, so bist du da, bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Es gibt keinen Umweg, kein Entkommen vor diesem Thron, er ist der, von dem wir sagen und glauben, der unsere Haare auf dem Kopf gezählt hat, so sagt es Jesus, der unsere Gedanken kennt und offenbar macht, 1. Korinther 4, der unsere Tränen zählt, der unsere Gebete in Schalen gesammelt hat, der weiß, worum wir bitten, ehe wir es ausgesprochen haben, der alle Tage in sein Buch geschrieben hat, der wird jetzt alles offenbaren, was je an Taten und Worten geschehen ist. Und da würden wir sagen, da reichen alle Bibliotheken der Welt nicht, um das alles zu fassen, wenn diese Bücher aus Papier wären. Sie sind nicht aus Papier, aber das Bild steht uns vor Augen. Und ich glaube, es ist wichtig, noch einmal zu sehen, dass es hier nicht um Pedanterie geht, nicht um dieses verwaltungsmäßige Erfassen von Verhaltensweisen und von Taten und Worten. Er will uns ganz sicher nicht vermitteln, irgendwas finde ich immer. Irgendwo finde ich bei dir auch ein Haar in der Suppe. Würde er bestimmt finden, müsst ihr gar nicht lange suchen, aber darum geht's nicht. Irgendwas, was er uns unter die Nase reiben kann, dann hätten wir ein vollkommen falsches Bild von ihm. Es geht nicht darum, etwas zu suchen und zu finden in unserem Leben. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht um Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit. Er schafft Gerechtigkeit. Er schafft das Heil. Und das tut er auf diese Weise. Es geht darum, dass kein Mensch sagen soll, auch keiner, der schon bei den Toten ist, ich wurde in meinem Elend nicht gesehen. Mein Leiden, mein erlittenes Unrecht zählt mal wieder nicht. Ich kenne viele, denen ist das die größte Sorge, dass es einfach vergessen werden könnte, was alles gelitten worden ist in dieser Welt. Die Gemeinheiten, die Erniedrigungen, die Lügen, alles, was da zu Unrecht, an Unrecht geschehen ist. Er schafft Gerechtigkeit und Heil. Und jetzt müssen wir klären, wer steht denn nun im Buch des Lebens? Wir könnten vermuten, das können ja eigentlich nur die sein, die zu Jesus gehören. Das wäre auch meine erste Reaktion, wenn ich dieses Wort vom Buch des Lebens höre. Seine Gemeinde, seine Jünger, seine Erlösten, die Treuen, die sich an ihn gehalten haben. Dann müsste sich aber Johannes selbst korrigieren, was er in Johannes 5 geschrieben hat, nämlich wo es heißt, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, all die, für die das gilt, fallen hier schon mal heraus. Es geht hier nicht schon wieder um die Gemeinde, sondern es geht hier um all die vielen, die anderen, die ohne ihn gestorben sind. Es gibt noch viele andere, die in diesem Buch des Lebens stehen, denn in diesem Buch stehen erstaunlicherweise am Anfang nicht nur wenige Auserwählte, sondern in diesem Buch stehen am Anfang erst einmal, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, fast alle. Fast alle. Am Anfang fast alle. Jedes neugeborene Kind. Jedes ungeborene Kind, alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Warum? Weil Gott die Welt geliebt hat von Anfang an. Jeden Einzelnen geliebt hat, weil Gott jedem einzelnen Menschen vor Augen hat, weil jeder Mensch gewollt ist. Den Kindern gehört das Himmelreich, sagt Jesus. Da sehen wir es noch einmal. Man muss erst einmal nicht selbst dafür sorgen, dass man in diesem Buch des Lebens landet. Hat nichts mit Romantik zu tun. Aber dann beginnt etwas, dass da Menschen sind, die nicht oder nicht mehr im Buch des Lebens standen. Es gibt Namen, die im Laufe ihrer Biografie aus dem Buch des Lebens gestrichen, getilgt wurden. Auch das sind nicht wenige. Das ahnen wir zumindest. Namen, die im Laufe ihrer Biografie sich abgewandt haben, in ihrer Sünde geblieben sind. In Psalm 69, wenn wir da weiterlesen, dann heißt es, die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand. Und auf Tröster, aber ich finde keine. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Lass sie aus einer Schuld in die andere fallen, dass sie nicht kommen zu deiner Gerechtigkeit. Tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Das heißt, bis dahin standen sogar die drin und werden jetzt tatsächlich getilgt. In Offenbarung 13 hieß es, sie haben das Tier angebetet. Sie werden nicht weiter im Buch des Lebens stehen. Die Ausgänge werden also sehr überraschend sein. Da ist einmal die geschlossene Gruppe der Gemeinde Jesu, das sind wir, die schon durch das Gericht hindurchgegangen sind, die auch längst nicht mehr da sind, sondern schon zu ihm entrückt worden sind. Dann ist da der große Rest der Menschen, die auch nicht einfach nur eine einzige Masse von Verlorenen sind, die vielen, die nie von Jesus gehört haben, viele, die viel zu früh gestorben sind, viele, die Gott gesucht, aber nicht gefunden haben, die nie von ihm irgendetwas gelesen und gesehen haben, sogar die vielen, die in dem Gericht der Sintflut ums Leben gekommen sind, und denen Jesus in den Tagen nach seiner Auferstehung das Evangelium gepredigt hat. Also wir sehen, und darum geht es heute Morgen, da sind so viele Unterschiede, noch so viele Feinheiten zu sehen. Und von diesen, die in der Sintflut umgekommen sind, heißt es ausdrücklich, einmal in 1. Mose 6, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Also es gibt eigentlich keine Steigerung mehr von dieser Bosheit. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Da könnte man meinen, da ist jetzt Schluss, endgültig, da passiert nichts mehr. Das ist das allerletzte Urteil, was er über sie gesprochen hat. Und dann kommt 1. Petrus 3, Vers 18 folgende. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs. Als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Und das heißt, auch das Gericht der Sintflut ist noch nicht vollendet, noch nicht abgeschlossen. Sogar Sodom und Gomorra ist noch nicht vollendet. Jesus sagt, sogar Sodom wird es erträglicher gehen an jenem Tag als einer Stadt in Israel, die Jesus und seine Jünger nicht aufgenommen haben. Das Gericht über Babel ist noch nicht vollendet. Sie werden alle noch einmal auferstehen müssen am Ende des tausendjährigen Reiches. In 1. Petrus 4, Vers 6 kommt dann die Fortsetzung, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. Und da sehen wir nun wieder eine große Gruppe zu ihrer eigenen Verwunderung zur Rechten des Richters steht. Ähnlich wie im Völkergericht am Anfang des tausendjährigen Reiches jetzt noch einmal die vielen Toten, die jetzt auferstehen werden, die Jesus nie begegnet sind, die ihn nicht kannten, die nichts wussten von ihm, auch keine Beziehung zu ihm hatten, die aber für sich ein Leben gelebt haben, ein Modus gefunden haben, der ihm gefiel, der ihm entsprach, die selbst nichts davon wussten, wo er sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und sie sagen zu ihm, wo haben wir dir etwas getan? Wir wissen nichts davon. Und er sagt, ich sage euch, was ihr denen getan habt, das habt ihr mir getan. Und eine letzte Gruppe sehen wir noch an, nämlich die Gruppe zur Linken, die ganz anders tickt. Nämlich die, die eigentlich sehr stolz sind auf ihr Leben, die, ich will es ein bisschen unvorsichtig sagen, all die vielen guten Menschen, die sich auf ihre Erziehung, auf ihr Leben, auf ihr Verhalten etwas einbilden und sagen, wir sind doch total in Ordnung. Wir sind doch richtig gut gewesen. Wir haben es doch alles gut gemacht. Wir haben dir zu essen gegeben, zu trinken gegeben, dich gekleidet, die Gefangenen besucht, dich besucht, als du gefangen warst. Und er sagt, ich weiß nichts davon, ich kenne euch nicht. Das ist eine große Gruppe zu Linken. Herr, Herr, was haben wir alles in deinem Namen gemacht? Wir haben Opfer gebracht, wir haben vieles gegeben. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Ich will es noch einmal sagen, es ist eigentlich überhaupt nichts Neues, was wir heute Morgen hören. Es ist alles schon in Psalm 139 gesagt. Du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten sehe, so bist du auch da. Für die einen eine riesengroße Verheißung, Evangelium pur, ich bin nicht allein, ich bin umgeben, ich bin geborgen, ich bin sicher. Ich habe alles, was man sich nur wünschen, erbeten, erträumen kann. Und daneben die ganz anderen, die auf der linken Seite, die jetzt tatsächlich erstmal sagen müssen, wohin kann ich jetzt noch fliehen? Und die Antwort ist, hier sind alle Flüchte zu Ende. Hier gibt es kein Entkommen mehr. Und eine letzte Frage ist natürlich die, wo stehen wir? Wo steht die Gemeinde? Wo steht die Gemeinde Jesu? Und wenn wir noch einmal auf den großen weißen Thron und den, der darauf saß, schauen, das ist dann wirklich aufregend, wenn ich das richtig sehe, richtig einordne. Sein Name wird hier ausdrücklich nicht genannt. Meistens wird er genannt, das Lamm Gottes, der König, der Herr oder der lebendige Gott. Hier wird der Name nicht genannt. Es ist natürlich der ewige Gott, der lebendige Gott, der heilige und herrliche Gott, der dreimal heilige Gott. Es ist der Vater mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lukas 10, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand weiß, wer der Sohn ist als nur der Vater, noch wer der Vater ist als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Der Vater hat dem Sohn alle Gerichte übergeben. Und wir sehen nun den dreieinigen Gott auf seinem Thron. Das ist noch nicht das ganze Geheimnis, noch nicht das größte Geheimnis. Zum Geheimnis seines Namens gehört noch etwas anderes, nämlich zur Einheit des dreieinigen Gottes gehört auch das hohe priesterliche Gebet. Ich heilige mich für sie. damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Und wenn Sie das heute Nachmittag noch ein paar Mal lesen, diesen Abschnitt Johannes 17, dann werden Sie merken, wie ernst ihm das ist, dass er eins ist mit dem Vater in dem Heiligen Geist, selbstverständlich, aber dass wir in ihm eins sind, mit ihm und mit dem Vater, dass da eine große Einheit entstanden ist oder entsteht und dass wir wissen, Offenbarung 20 kehrt ganz sicher nicht zurück hinter Johannes 5, fängt nicht noch einmal von vorne an, wo es hieß, dass wir durch dieses Gericht schon zum ewigen Leben hindurchgedrungen sind. Und das ist keine Nebensache, denn wenn viele das gar nicht sehen können, was hier eigentlich beschrieben ist, wenn wir den Status der Gemeinde, die Bedeutung der Gemeinde, die Berufung der Gemeinde und die Heiligkeit der Gemeinde und die Herrlichkeit der Gemeinde verstehen wollen, dann müssten wir jetzt auf den großen weißen Thron sehen, wo wir in großer Einheit mit ihm verbunden sind, keine mühseligen, beladenen, elenden, schwachen Menschen mehr sind, sondern eins geworden mit ihm und mit dem Vater als seine verherrlichte Gemeinde auf dem Thron, mit dem Vater und dem Sohn in dem Heiligen Geist. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen. Wichtig. Lasst euch das von niemandem nehmen. Aber achtet darauf, dass ihr ihn schon habt. Lebt darin, in dieser Herrlichkeit, in diesem Wissen, wir sind schon da. Noch im Glauben, noch nicht im Schauen, aber wir gehören schon zu diesem großen weißen Thron. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass ihr die Welt richten werdet, dass ihr es seid, dass ihr die Engel richten werdet? Das sollen wir wissen. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir ein wenig hineinsehen dürfen in deine Ewigkeit, in das, was du schon so offen vor Augen hast und was lebendig ist in der Ewigkeit, aber dass wir das auch selber für uns sehen können, wozu du uns berufen und auserwählt hast, dass du uns genau so haben willst, dass wir einmal in Vollendung mit dir eins geworden sind und da eine ganz große und wichtige Aufgabe haben dürfen. Jede Einzelne von uns, auch wenn wir hier noch gar nichts davon sehen oder ahnen, aber dass du uns so herrlich geachtet hast und gemacht hast und noch machen wirst, das wollen wir verstehen und glauben und dementsprechend unser Leben nun auch gestalten, weil wir wissen, zu welcher Welt wir eigentlich gehören. Zu dir und dem Vater und schon jetzt miteinander und in dir verbunden sind zu einer gewaltigen, großen Einheit. Und so geh du mit uns auf unseren Wegen. Lass uns das deutlich vor Augen haben, was für eine herrliche Berufung wir haben, dass wir es mit einer großen Gewissheit fassen können und festhalten können und dir darin alle Ehre geben. Danke für dieses große Geschenk. Und wir beten in deinem Namen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.